Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreis Fahren und dieses Mal mit den Fahrerwertungen natürlich. Die sind wir euch noch schuldig zum großen Kreis von Imola, sagen wir es einfach mal. Der Emilia Romagna heißt es ja ganz offiziell.
Ja. Wie ist der ganze Titel?
An anderer Stelle. Das werde ich mal anders ausfindig lernen. So, yeah. Aber wie immer schauen wir uns natürlich an, was unsere Bewertungen sind aller 20 Fahrer und wir gehen von hinten nach vorne die Konstrukteurswertung durch. Wir fangen an mit Haas, glaube ich, ist das letzte Team. Ist es das? Nein, ist es nicht.
Es ist sauber.
Es ist sauber, stimmt, ja.
Nach wie vor sauber, null Punkte.
Nach wie vor sauber, ja. Sauber und übernehmen sind die letzten beiden und dann würde ich sagen, ich bin der Sebastian.
Ich bin der Dave.
Let's go. Ja, da bin ich schon ins Schleudern gekommen.
Saubere Sache.
Saubere Sache. Ja. Bin ins Schleudern gekommen, so wie die meisten oder wie viele Fahrer an diesem Wochenende. Ich glaube, Bottas und Joe sind aber tatsächlich nicht, haben sich zumindest mal nicht rausgedreht. Ich glaube, mal den ein oder anderen Curb überräubert, aber ja, trotzdem ist es nicht besonders gut gelaufen für die beiden.
Nee.
Bottas, Qualifikation 16, Rennen 18. und Joe, Qualifikation 17, Rennen 15. Die sind ja nie so richtig weit auseinander, Dave. Was ist deine Bewertung der beiden Kollegen?
Ja, ich versuche es mal sehr, sehr kurz zu machen heute. Wir haben es ein bisschen eilig und tatsächlich sowohl Bottas als auch Joe waren mal wieder relativ unsichtbar das ganze Wochenende über. Vielleicht haben wir deswegen nur keine groben Ausritte oder Schleuderer von den beiden mitbekommen. Auch wenn sie das auffälligste Auto haben von der Lackierung her, wir haben wenig von den beiden gesehen. Valtteri Bottas war einigermaßen okay unterwegs. 16. Startplatz zwar nur, er hatte, glaube ich, Verkehr auf seiner schnellen Runde. Hätte reichen können fürs Q2, war ganz knapp. Ja, im Rennen 18. sieht schlimmer aus, als es war. Er hat einfach auf die falsche Strategie gesetzt. Ja. Er hat es mit einem frühen Boxenstopp probiert. Wie einige andere auch, wir haben es schon angedeutet in den Highlights, das war leider die falsche Entscheidung. Wir hatten kein Safety Car in diesem Imola Grand Prix, keine gelbe Flagge, das war sehr, sehr ungewöhnlich. Deswegen, alle, die versucht haben, dann ihre Strategie darauf auszulegen, dass irgendwas Schräges passiert, hatten einfach die berühmte A-Karte. Einer von diesen Piloten war Valtteri Bottas. Ich bewerte seine Leistung dennoch mit 7 Punkten. Es war eine sehr ordentliche Leistung insgesamt. Im, man muss es so klar sagen, vermutlich langsamsten Auto im Moment in der Formel 1. Hat er gut gemacht. Jean Gagné ein bisschen weniger tatsächlich. Er war nur einen Startplatz weiter hinten als Valtteri Bottas, aber er hat es generell einfach noch nie ins Q2 geschafft in dieser Saison. Er hat aber dann im Rennen ein bisschen Glück gehabt, was die Strategie angeht. Er hat es umgekehrt gemacht zu seinem Teamkollegen. Er hat lange gewartet, ob ein Safety Car kommt oder nicht. Das hat sich ja im Großen und Ganzen dann als die richtigere Strategie herausgestellt im Lauf des Rennens. Dennoch, er muss an seiner Quali-Pace arbeiten. Ich glaube, man merkt den beiden den Druck an, unter dem sie stehen. Einer von beiden mindestens wird er definitiv das Cockpit verlieren. Nico Hülkenberg wird dem Team beitreten ab der kommenden Saison. Bin mir nicht sicher, ob beide dem Druck so richtig gewachsen sind. Jean Gagné kriegt von mir 5 Punkte, eine ganz durchschnittliche Leistung. Da muss mehr kommen. Wie siehst du es denn?
Ja, ich gebe einem weniger einen Punkt und einem anderen einen Punkt mehr. Ich finde, die waren, ja, wie es eigentlich, ich richte mich jetzt mal so ein bisschen nach den Ergebnissen und da sind sie eigentlich fast gleich, wenn man es so sieht. Ich gebe beiden mal 6 Punkte. Du hast eigentlich auch schon alles gesagt, das würde ich so unterschreiben. Ja, vielleicht, wenn sie die Strategie invertiert hätten, hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgeschaut. Am Schluss, ja, man ist am Ende immer schlauer. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass Sauber einen riesen Sprung nach vorne machen muss, wenn das 2026 als Audi-Werksteam dann rosiger ausschauen soll. Ich gehe auch schwer davon aus, dass das passieren wird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir von denen wirklich deutlich mehr erwartet in dieser Saison. Die sind wirklich nicht bei der Musik dabei und auch das einzige Team, abgesehen von dem, zu dem wir jetzt kommen, das noch bei 0 Punkten ist. Und das an Joe, der gar nicht so schlechter Qualifier eigentlich auch ist und der eigentlich auch relativ nah immer an Bottas dran ist, noch nie ins Q2 gekommen ist, spricht ja auch schon Bände. Albon wiederum, der hat es ins Q2 geschafft, wenn auch nur ganz knapp, ist 14. geworden und im Rennen musste er dann das Auto irgendwann abstellen. Da gab es auch mehr Probleme und am Ende hat es dann einfach keinen Sinn mehr gemacht. Sargeant, der ist wieder mal letzter gewonnen in der Qualifikation, aber hat es im Rennen dann noch ganz respektabel hingekriegt, mit der Krücke auf Platz 17 zu fahren. Ist jetzt keine Heldentat, aber zumindest mal hat er das Ziel geschafft. Ist so traurig, dass es jetzt klingt. Und ist nicht letzter oder vorletzter geworden, sondern hat sich ein bisschen nach vorne gearbeitet. Insofern also gar nicht mal so schlecht. Was sagst du, wie schlägt sich das in Punkten wieder bei dir?
Ich bin verwundert, dass du keine andere Überleitung gewählt hast beim Thema Sauber zu Williams. Valtteri Bottas wurde ja gesichtet im Williams Motorhome im Laufe des Wochenendes.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Wir hatten Motorhomes mal wieder, ja? Europa-Rennen, Motorhomes, die Team haben ihr eigenes Zuhause dabei. Großartig, aber das nur am Rande. Valtteri Bottas war, wie sehr, sehr, sehr viele andere Piloten scheinbar, im Williams Motorhome zu Gast. Der Williams sitzt, der vermutlich frei wird. Logan Sargeant sieht ein bisschen schlecht aus. Der ist auf jeden Fall begehrt, der Sitz. Und Logan Sargeant wurde auch tatsächlich öffentlich angezählt von James Vowles. Gemeint, ja, es war, also er muss sich deutlich steigern, wenn er seinen Sitz behalten möchte. Ich glaube, damit gehe ich schon mal über in die Bewertungsphase hier. Ich finde, es war eine Steigerung von Logan Sargeant an diesem Wochenende. Er hat sich achtbar geschlagen. Er hat keinen großen Mist gebaut, wie du sagst, er hat sich im Rennen ein bisschen nach vorne gearbeitet. Darauf kann man aufbauen, ja. Es ist immer noch nicht überragend, aber vielleicht gibt ihm das ein bisschen Selbstbewusstsein, das braucht man ja auch. Vielleicht muss er 2-3 Rennen in diesem Bereich so hinlegen, dass es im Rennen ein bisschen nach vorne geht für ihn. Und dann kriegt auch er ein Momentum und kann vielleicht wirklich Großes reißen. Wir wünschen es ihm alle. Ich gebe Logan Sargeant tatsächlich 6 Punkte für seine Leistung im Imola-Wochenende. Ich fand es leicht überdurchschnittlich, ja, für seine Verhältnisse. Auch mit dem Auto ist nicht viel mehr drin. Das war echt okay. Alex Albon hat sich natürlich wieder im Qualifying gut hervorgetan. Platz 14 ist mit dem tatsächlich stark übergewichtigen Auto. Wir dachten jetzt, nachdem Alpine mal ein bisschen ein paar Kilos runtergeschrubbt hat, wären sie die Letzten gewesen. Aber auch im Laufe des Wochenendes jetzt wurde bekannt, dass Williams noch einige Kilos zu viel rumschleppt. Ich habe mal 8 Kilo zu viel gehört, ich habe auch 15 gehört. Und beides ist eine ganze, ganze Menge in der Formel 1. Das darf nicht sein. Daher ist Platz 14 in der Qualifikation von Alex Albon aller Ehren wert. Für das Rennen konnte er nichts, da wurde ihm beim Boxenstopp, der Reifen, ich glaube hinten links war es, nicht ganz ordentlich angezogen. Er musste da mit einem losen Reifen eine Runde zurücklegen, im Schneckentempo kam wieder an die Box. Das Team hat auf die Finger bekommen dafür, das sehen die Rennkommissare natürlich gar nicht gerne. Und ab da hat er selber gesagt, war es eine Testfahrt für ihn. Er hat dann letztendlich das Auto abgestellt, ein paar Runden vor Schluss. Dennoch, für die gute Quali-Leistung und für die tapfere Leistung im Rennen kriegt Alex Albon von mir 7 Punkte und wie gesagt, Logan Sargeant 6. Was gibst du den beiden?
Ja, also bei Albon gehe ich mit, dem gebe ich auch 7 Punkte, einfach wegen der sehr guten Leistung in der Qualifikation und im Rennen, da konnte er dann nicht mehr viel machen. Wir geben ja da auch oft 5 Punkte, aber er ist relativ spät dann rausgegangen, also von daher kann man die 7 vertreten. Ich
glaube 10, 15 Runden vor Schluss waren es nur, ne?
Ja. Also hat auch Sinn gemacht, ihn rauszunehmen, aber das denke ich mal, kann man so argumentieren. Und bei Sargeant gebe ich ein weniger, das sind dann 5. Das heißt also, ein Punkt weniger als du und ich gebe die 5, weil ich es nicht ganz so positiv sehe wie du. Also Qualifikation 20. Ist halt so wie immer.
Ich glaube, die Runde wurde ihm aber gestrichen, ne?
Ja.
Track Limits war ja auch so ein bisschen
auch
Thema.
Das ist ein Fehler, ja, genau. Aber sei es wie es sei. Also 5, zumindest mal solide und vielleicht kriegt er jetzt das Momentum. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass James Vowles ihn angezählt hat öffentlich, aber vielleicht braucht er diesen Druck dann ja doch, um aufzublühen, weil anders hat es bisher auch nicht gefruchtet und so ist jetzt wenigstens Klarheit da. Also kann ja auch manchmal helfen und Flügel verleihen und damit gehen wir nicht zu den Racing Bulls, das wäre jetzt eine wichtige Überleitung natürlich gewesen.
Schade.
Sondern zu Alpine. Die haben immer mal schon einen Punkt auf dem Konto, im WM-Kampf und Pierre Gasly und Esteban Ocon sind die beiden Kameraden. Pierre Gasly 15. in der Quali, 16. im Rennen und Ocon 12. in der Quali. Und auch für ihn ging es nach hinten im Rennen, aber nur 2 Plätze und ist 14. geworden mit dem Auto. Ja, wie sieht deine Bewertung aus von den beiden Franzosen?
Ja, da kann ich es tatsächlich sehr knapp machen. Also die zwei kämpfen immer noch. Es sah ja punktuell so aus, als würde Alpine wieder ein bisschen nach vorne kommen, an die Punkteränge klopfen können. Ja. Das hat Esteban Ocon auch schon bewiesen, indem er einen Punkt geholt hat. Jetzt zum Start der Europasaison haben ja tatsächlich wirklich alle Teams Upgrades gebracht und dementsprechend ist Alpine wieder ein bisschen nach hinten gerutscht in der ganzen Hackordnung. Da war für beide Piloten gar nicht mehr drin. Esteban Ocon hat sich aber hervorragend qualifiziert. P12 ist in dem Alpine ja wirklich sehr, sehr gut eigentlich, muss man sagen. So traurig es klingt, ja, wenn man sich über P12 schon freuen muss. Aber das ist ja gemessen an der Leistungsfähigkeit des Autos einfach ordentlich. Es sah im Rennen auch eine Zeit lang ganz gut aus. Vielleicht hätte er einen Punkt holen können, so stop the count, ja, wenn man irgendwie nach einem Renndrittel, glaube ich, gestoppt hätte. Sähe es ganz gut aus. Es ging dann aber weiter nach hinten, du hast es auch schon gesagt, am Ende nur Rang 14 für Ocon, Rang 16 für Gasly. Ich bewerte die beiden ähnlich, nicht gleich. Esteban Ocon kriegt von mir 7 Punkte, hauptsächlich wegen der guten Leistung in Quali. Und Pierre Gasly kriegt 6 Punkte. Er war okay unterwegs für das, was das Auto halt hergibt, aber jetzt war auch nichts Berauschendes. Ja. Wie gesagt, 7 Ocon, 6 Gasly. Und du siehst es ähnlich.
Ich sehe es so genauso tatsächlich. 7 für Ocon, 6 für Pierre Gasly und will da auch in nichts widersprechen tatsächlich. Und dann würde ich sagen, ich bin mal ganz dreist und springe direkt zu Haas, weil ich wirklich nichts hinzuzufügen habe. Und zwar mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Und Qualifikation hat es für den Hülkenberg super ausgeschaut. Im Q2 hat er, glaube ich, zwischenzeitlich sogar die schnellste Zeit gesetzt.
Das war brillant.
War Wahnsinn, hat er aber natürlich nicht ganz halten können. Ist immerhin aber 10. geworden. Und im Rennen dann 11. Also wenn das jemand vor der Saison gesagt hätte, dass Haas da landen würde, das hätte, glaube ich, jeder unterschrieben. Und auch Magnussen ist in der Qualifikation von Platz 18 gestartet, ist aber im Rennen auf 12 vorgefahren. Also nur eine Platzierung hinter Hülkenberg. Also das schreit doch nach guten Wertungen für die beiden Haas-Fahrer, oder nicht?
Das schreit nach sehr guten Wertungen. Und sehr gut ist er in der Range 8, 9 so. Und tatsächlich sind das genau die Punkte, die ich vergeben würde. Nico Hülkenberg kriegt 9 Punkte von mir. Es war wieder mal, gefühlt ein bisschen über dem, was das Auto eigentlich hergibt. Wieder im Q3, er war hervorragend unterwegs und dass er im Rennen außerhalb der Punkteränge geblieben ist, war ein Stück weit auch Pech. Er war einer dieser Piloten, die sehr früh in die Box gegangen sind. Ich meine, es war Runde 13 bei Hülkenberg. Das hat ihn am Ende wahrscheinlich dann eine bessere Platzierung gekostet. Andererseits fair betrachtet, ich glaube, gegen Lance Stroll und Yuki Tsunoda hätte er dann nicht so viel machen können. Da war der Haas in Imola einfach nicht gut genug. Kevin Magnussen kriegt von mir 8 Punkte, das ist auch eine sehr gute Wertung. Den Punktabzug gebe ich ihm für das wirklich schwache Quali. Platz 18, wenn der Teamkollege ins Q3 fährt, sieht einfach nicht gut aus. Aber er hat am Rennsonntag tatsächlich sich sehr gut rehabilitieren können. Er hat hervorragende Überholmanöver gezeigt, als einer der wenigen. Ja, es war sehr schwer zu überholen. Ist generell keine gute Strecke zum Überholen, Imola. Er hat es trotzdem gemacht, und zwar, obwohl er ja so viele Strafpunkte schon hat und kurz vor einer Rennsperre steht. Also er musste wirklich jedes Manöver, das er dann gesetzt hat, super präzise und sauber durchführen. Das hat ihn trotzdem nicht davon abgehalten, es zu probieren, und er hat es jedes Mal hinbekommen. Also er kann es auch so. Ja? Kevin Magnussen, wirklich hervorragende Leistung. Ich bewerte das mit 8 Punkten. Wenn er das Quali noch besser hinkriegt, dann sehe ich auch keinen Grund, warum wir ihm nicht auch mal 9 geben sollten. Super Sache. Also, 9 Hülkenberg, Kevin Magnussen 8. Wie siehst du es?
Ja, und ich glaube, ich möchte, das hast du jetzt einfach vergessen zu sagen, glaube ich, aber bei Kevin Magnussen, warum geben wir dem nicht 7, wenn er so schlecht im Qualifying war? Naja, man darf auch nicht vergessen, der Oscar Piastri hat ihn ja behindert auf seiner schnellen Runde.
Ja.
Und deswegen ist Herr Piastri dann auch 3 Plätze nach hinten versetzt worden. Also, Magnussen hätte da durchaus auch noch schneller sein können. Und,
exakt. Ja,
genau, also von daher, ich sehe es auch da genauso. 9 für Hülkenberg, 8 für Magnussen, und auch da gebe ich dir recht, wenn Magnussen da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Fortune gehabt hätte, dann hätte er ja auch da noch einen kriegen können, aber was willst du machen, ne? Auch wenn es Behinderung war, für Platz 18 ist es schwierig, dann irgendwie die neuen auszupacken für das komplette Wochenende. Also genau. Irgendwo muss man da den Strich ziehen und wir springen zu den Racing Bulls. Die sind auch so richtig stark im Aufwind und ganz besonders Yuki Tsunoda, aber auch Daniel Ricciardo hat eigentlich ein ganz gutes Wochenende gehabt. Wenn Yuki Tsunoda nicht wäre, dann würde man sicherlich davon sprechen, dass es dass der alte Danny Rick zurück ist, weil wenn man jetzt mal isoliert schaut, wo die Racing Bulls noch vor ein paar Rennen unterwegs waren, dann ist in der Qualifikation 9. Platz und im Rennen 13. Platz wirklich sehr gut. Aber Tsunoda hat es halt auch nochmal wesentlich besser gemacht. Der hat nämlich die Quali als 7. beendet und das Rennen als 10. Und da muss man schon so langsam sagen, dass ein Daniel Ricciardo jetzt wirklich konstant den Kürzeren zieht gegen den Tsunoda und der Tsunoda aus meiner Sicht auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat im Vergleich zu letztem Jahr.
Ja. Ah, Yuki Tsunoda macht von Jahr zu Jahr tatsächlich große Sprünge. Das ist richtig cool, ja, zu beobachten, finde ich. Er war ja am Anfang, ja, zähne so ein ungehobelter Diamant irgendwie, ungestüm. Er war sehr emotional am Funk, was ich immer noch witzig finde, weil Japaner eigentlich eher, naja, als höflich zuvorkommen und eher ruhige Gesellen gelten. Das sind natürlich nur Klischees, ja, da gibt es auch ganz wilde. Und natürlich. Der Yuki Tsunoda ist einer von diesen Wilden und das finde ich aber geil. Er wirklich trägt so das Herz auf der Zunge und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann blökt er dann halt auch am Boxenfunk immer umeinander. Das ist besser geworden. Er sagt auch selber, er hat seine Emotionen jetzt deutlich besser im Griff. Das hilft ihm aber sicher auch bei der Konzentration und beim Abrufen so großartiger Leistungen. Auch er war im Qualifying streckenweise ganz, ganz vorne mit drin. Ich glaube, auf Platz 3 stand er da irgendwo mal. Super gefahren mal wieder. Und was mir sehr gut gefallen hat an Yuki Tsunoda, er wird jetzt auch neben der Strecke tatsächlich ein richtig reifer, erwachsener Formel-1-Pilot. Weiß nicht, ob du es gesehen hast in der Post-Race-Show, das Interview. Ein ganz entspannter Yuki Tsunoda, immer irgendwie ein Witzchen auf den Lippen, aber sehr eloquent und hat auch wirklich ja, die Fragen sehr gut beantworten können, die ihm da gestellt wurden. Und er ist selbstkritisch trotzdem, will an sich weiterarbeiten, auch wenn er jetzt seinen Teamkollegen klar im Griff hat, hast du schon richtig gesagt, ist er nicht zufrieden. Ja, auch er kämpft um seine Formel-1-Zukunft, das darf man auch nicht vergessen. Er hat noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr, zumindest wissen wir nichts davon. Und er macht aber allerbeste Werbung für sich. Kurzum, ich bewerte den Yuki Tsunoda bzw. seine Leistung am Imola-Wochenende mit 9 Punkten. Beinahe die Bestwertung. Ich denke, er muss sowas richtig, richtig Außergewöhnliches machen. Vielleicht mal ein Podium oder so, dann zücke ich sehr gerne die 10. Es war aber sehr, sehr gut. Also, es wäre eine 9,5, wenn wir Nachkommastellen hätten. Also, wirklich hervorragend. Yuki, weiter so. Ich feiere das voll. Danny Rick war aber auch gut unterwegs, du hast es schon gesagt. Er hatte das gleiche Problem wie auch Yuki Tsunoda tatsächlich. Die sind beide am Start schlecht weggekommen. Die haben Plätze verloren am Start, gegen Nico Hülkenberg vor allem.
Tja.
Dass es im Rennen dann trotzdem so gut lief, dass Yuki Tsunoda doch wieder vor dem Hulk ins Ziel kam. Und Rick nicht, da trennt sich eben dann die Spreu vom Weizen, auch für mich. Und entsprechend bewerte ich die trotzdem gute Leistung von Danny Rick in Imola mit 7 Punkten. Du siehst es fast genauso, oder?
Ja, ich sehe es fast genauso. Also ich gebe auch Danny Rick 7 Punkte. Wirklich eine solide Leistung. Und er war ja teilweise streckenweise im Rennen auch ähnlich schnell unterwegs wie Tsunoda. Aber halt im Gesamtpackage ist er einfach noch zu weit weg. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwann diese Saison weggehen soll oder wird.
Tja.
Ich habe so das Gefühl, es muss aus seiner Sicht, weil sonst war es das wahrscheinlich, das ist sein letztes Jahr in der Formel 1, was ich persönlich nicht hoffe, aber es ist einfach Fakt, dass Yuki Tsunoda eben aktuell klar im Griff hat und ich gebe Tsunoda tatsächlich sogar noch ein Pünktchen mehr als du, ich gebe ihm 10, denn was der seit vielen Wochen jetzt abliefert, das ist schon wirklich absolute Sahne und ich fand ihn ja eigentlich abseits der Strecke eigentlich auch immer sehr entspannt und lustig. Das ist aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung gar nicht neu. Aber was aus meiner Sicht sehr neu ist, ist, dass er halt wirklich jetzt seit einigen Rennen auch sehr, sehr still und cool am Boxenfunk ist. Und selbst bei Dingen, die irgendwie eigentlich einen schon zur Weißglut eher treiben oder gerade ihn halt, jetzt eigentlich ziemlich kühlen Kopf bewahrt und sehr analytisch inzwischen scheint. Also entweder so diese Worte von Helmut Marko, der hat ihn ja vor ein paar Rennen dann mal wirklich ins Gebet genommen, auch öffentlich, und hat gesagt, er muss jetzt langsam mal sich zusammenreißen, nach der Geschichte, wo er sich da mit Danny Ricciardo so in die Quere gekommen ist.
Ja, in Bahrain.
Und ich glaube, das hat er sich zu Herzen genommen. Also das spricht auch dafür, dass er besser werden will und das auch kann. Nicht nur irgendwie vom Charakter oder von seiner Umgänglichkeit, sondern eben auch auf der Strecke. Und damit schauen mal wir springen zu unserem Kreisfragen, unserem Quiz immer in der Mitte von unseren Fahrerbewertungen. Da prüfen wir zwei uns nämlich und da habe ich noch die Nase vorne. Also ich bin jetzt sozusagen der Zunoda und der Danny Rick, aber ich glaube, du hast anders als Danny Rick ein ziemliches Momentum. Also wir springen zu einer neuen Folge. Und ich lasse dir den Vortritt. Dave, du darfst die erste Frage stellen.
Ah, das ist aber nett von dir.
Nicht ohne zu sagen, wie es steht momentan.
Ja, es steht nach wie vor 4-3. Du führst mit 4 Punkten, ich habe 3 Punkte. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, wir haben ziemlich gefloppt in der letzten Ausgabe. Keiner konnte so richtig die Frage des anderen beantworten. Mal sehen, ob es heute anders wird. Pass auf, ich habe eine Frage für dich, die hat gar nichts mit Imola zu tun. Oh. Nicht per se jedenfalls. Es ist eine Frage, die wollte ich dir letztes Mal schon gestellt haben. Da hatte ich so viele schöne zur Auswahl. Und beim letzten Rennen in Miami war das ganze Thema Adrian Newey noch ein bisschen präsenter als jetzt. Dennoch, nachdem Adrian Newey tatsächlich, diese News gab es aber tatsächlich am Imola-Wochenende. Er hat gesagt, klipp und klar, er wird seine Karriere fortsetzen. Er sieht sich noch 4, 5, 6 Jahre in der Formel 1 und wird zu einem anderen Team wechseln. Also, kurzes Update dazu. Adrian Newey bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Jetzt pass auf. Mal sehen, ob Adrian Newey seine illustre Titelsammlung noch ein bisschen aufstocken kann in den kommenden Jahren, die er ja sich selbst noch gibt in der Formel 1.
Ja.
Folgende Frage. Die Fahrzeuge von Adrian Newey, die er gestaltet hat, haben in der Geschichte der Formel 1 nicht weniger als, lass mich nicht lügen, ich glaube 12 Konstrukteurstitel und 13 Fahrertitel beschert. Das sind nach Adam Riese 25 insgesamt. Und zwar gab es zweimal den Fall, dass ein Fahrer in einem seiner Autos Weltmeister geworden ist, die Mannschaft aber nicht Konstrukteurs-Weltmeister geworden ist. Das kam 99 vor. Mika Häkkinen wurde auf einem Newey McLaren damals Weltmeister, aber den Konstrukteurstitel hat sich Ferrari geholt. 2021 war es auch der Fall, Max Verstappen wurde Weltmeister, aber ich meine, Mercedes hatte da noch die Nase vorn in der Konstrukteurswertung.
Ja.
Jetzt kommen wir zur Frage.
Ja, ich dachte, du antwortest gerade alles selber, aber
jetzt bin ich gespannt. Ja, ich will dich nur eingrooven, was es hier ankommt. Es kam insgesamt aber nur einmal vor, dass ein von ihm designtes Auto den Konstrukteurstitel geholt hat.
Nein.
Der Pilot, der in diesem Auto saß, oder keiner der beiden Piloten, die in dem Auto saßen, wurde aber Fahrerweltmeister. Wann war das? Und vielleicht, wenn du es noch sagen kannst, welches Auto? Oder welches Team?
Überleg mal. Also Konstrukteursweltmeister, aber nicht in der Fahrerwertung.
Genau, nicht Fahrerweltmeister. Exakt. Grob überschlagen macht Adrian Newey das seit 30, 32 Jahren in der Formel 1. Also
was muss ich jetzt sagen? Welches Jahr oder wie?
Genau, welches Jahr und welches Team wüsste ich gerne. In welchem Jahr ist das Team XY mit einem von Adrian Newey gestalteten Auto Konstrukteursweltmeister geworden, aber keiner der beiden Piloten konnte den Fahrertitel holen? Während du kurz überlegst, kann ich dir einen Tipp geben.
Ja, ich würde vermuten.
Pass auf, ganz kurz. Es gibt doch eine Verbindung, nämlich zu Imola. Aber mehr sage ich nicht.
Konstrukteursweltmeister, aber nicht Fahrerweltmeister. Also ich glaube, das muss 93 dann gewesen sein. Aber ich muss fairerweise sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, wann Newey zu Williams gegangen ist und wo er wann wie war.
Du bist auf der richtigen Fährte, so viel kann ich sagen, aber knapp daneben ist er.
Warte mal, also ich bin gerade ein bisschen... Fahrerweltmeister, aber nicht...
Nein, Konstrukteursweltmeister, aber nicht Fahrerweltmeister. Also, wir beschränken das mal. Das Team hast du schon genannt. Den halben Punkt hast du.
Ja, ja.
Es war tatsächlich ein Williams.
Ja, also da bin ich mir auch sehr sicher. Bloß ich bin gerade am schweren Überlegen, welche Saison das sein wird. Ich meine, wenn es da 94 war, so wie ich das jetzt gerade irgendwie andeute, ist, wenn ich deine Hilfe richtig deute. Aber ja, okay, muss es ja. Nee, Moment mal, Fahrer und nicht Konstrukteursweltmeister. Nee, Konstrukteursweltmeister und nicht Fahrerweltmeister. Ja, gut, würde ja hinkommen. Dann ist ja Damon Hill nachgerückt. Beziehungsweise nicht nachgerückt, der war ja schon Teamkollege.
Ja, ja. Ah, ja. Also, ja, und, welche Antwort loggen wir ein?
Ja, gut, also da muss es ja 94 gewesen sein.
Exakt das.
Konstrukteursweltmeister, nicht Fahrerweltmeister, sehr klar, weil es ist ja dann Schumacher geworden.
Genau.
Aber
Michael Schumacher war 1994 Fahrerweltmeister.
Wer war denn danach der Teamkollege? Das weiß ich nicht mehr. War das Nigel Mansell? Nein.
David Coulthard war dann Teamkollege von Damon Hill.
Okay, dann kann es ja nichts mehr werden, Weltmeister.
Ja, aber richtige Antwort, mein Lieber. Also, ganz kurz, ich fasse es zusammen. Williams wurde 1994 Konstrukteursweltmeister.
Schwere Geburt, ja.
Trotzdem, ja, nachdem ganz tragisch Senna eben verstorben ist, der damals Nummer 1 Pilot war, und das war die Connection zu Imola. Er ist ja vor 30 Jahren in Imola verstorben, in dem Williams eben. Der Williams entpuppte sich im Laufe der Saison aber, das ist so ein Adrian Newey-typisches Merkmal, starke Entwicklung. Doch zu einem sehr, sehr guten Auto. Damon Hill hat die WM ja bis zum Ende offen halten können. Michael Schumacher hat es dann im allerletzten Rennen ganz knapp geschafft durch diesen dubiosen Unfall. Wir erinnern uns, Michael Schumacher auf Benetton, Fahrerweltmeister, Konstrukteursweltmeister, ein Adrian Newey Williams. Das war das einzige Mal und du hast es richtig hergeleitet. Hervorragend.
Halbwegs ein Punkt für dich, mein Lieber. Von dir, ja.
Naja. Ja. Wir sollen ja alle ein bisschen was lernen.
Damit ich mir jetzt noch endgültig Feinde mache, so sehr ich Michael Schumacher wirklich respektiere und so großer Michael Schumacher-Fan ich auch immer war, aber die WM 94, die hätte er eigentlich nicht kriegen dürfen aus meiner Sicht. Mit dem Manöver, aber okay, das ist Stoff für eine andere Episode.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon, da müssen wir uns aber mal über das ganze große
schon,
Bild
die
des
Leute
Saison 1994 unterhalten.
Deabonnieren, Abo-Knopf drücken.
Kontroverse Meinung.
Ja, machen wir sicherlich auch mal eine Folge dazu, ist ja interessant zu diskutieren. Aber wie gesagt,
ne,
Schumacher, einer meiner größten Helden meiner Jugend, hat mich sehr inspiriert, aber ja, immer wenn ich mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht, also das war Absicht und das darf eigentlich sein und es tut weh, auch aus Sicht von Damon Hill sich da rein zu versetzen. Aber wie dem auch sei, jetzt kommt meine Frage und jetzt werde ich dir die Karre fahren. Und zwar mit...
Oh.
Ich bin nämlich nicht so lieb. Nein, also schauen wir mal. Ich habe natürlich jetzt eine Connection zu Imola hergestellt und ich frage dich, mein Lieber, kannst du mir alle Ayrton Senna-Sieger in Imola aufzählen? Ich glaube, du kannst es. Das ist sowas, was du kannst. Da bin ich mir sehr sicher. Also,
ich brauch
die Jahre.
Also, 1991 hatten wir ja schon etabliert. Da hat er mit Gerhard Berger das gesamte Feld überrundet. Da hat er definitiv gewonnen. Das weiß ich. 1992 war Williams überlegen, da bin ich mir nicht sicher, ob er da in Imola gewonnen hat.
Ich helfe dir ein bisschen. Du hast es richtig gesagt, da hat Nigel Mansell gewonnen im Williams.
Mhm. Okay, gut. Okay, ich würde dann eher zurückgehen. 1993 war der McLaren auch eher eine Gurke. War Alain Prost damals in Williams überlegen. Gut. Okay, dann.
Der hat übrigens da auch gewonnen, ja.
Ja, da siehst du mal, denke ich mir doch. Handeln wir uns zurück. 1990 bin ich mir ziemlich sicher, dass Senna da in Imola gewonnen hat. Da war Senna und McLaren stark unterwegs. 89, ist es richtig? Ja, stimmt's? 90? Keine Antwort. Schon daneben.
Ich gebe dir noch einen Joker. Es ist ja auch nicht so einfach. Ich traue es dir deswegen zu, weil dein Formel-1-Geschichtswissen so groß ist, aber es war tatsächlich Ricardo Patrese in Williams.
Ehrlich, 1990 schon. Da ist irgendwas schiefgegangen für Senna. Ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich am Raten. Ich würde aber denken, ich weiß halt auch nicht, wie oft Senna in Imola gewonnen hat. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Soll ich dir noch einen Tipp geben, ja?
Du kannst mir gerne einen Tipp geben.
Insgesamt dreimal.
Dreimal, okay. Schau, ich habe es jetzt gerade schon hochgehalten. Das hätte ich jetzt auch geschätzt. Jetzt ist halt die Frage, ob er im Lotus mal in Imola gewonnen hat. Ich glaube fast ja. Und dann ist halt die Frage, ob er 88 und 89 noch gewonnen hat. Im McLaren. Also pass auf, um das Ganze abzukürzen. Ich weiß es nicht. Ich rate ins Blaue hinein. Ich sag mal, er hat 1988 gewonnen. Das war, glaube ich, der Beginn dieser ganzen Prost-Senna-Fehde. Da waren sie sich ja nicht so ganz einig. Das war ein bisschen dreckig. Und ich glaube, er hat 87 im Lotus auch gewonnen in Imola.
Leider ist das sein letztes Wort, ja?
Naja. Ja, aber es ist falsch, ne?
Wenn ich dir schon so helfe.
Ja, dann wäre es wahrscheinlich. Dann wäre es eigentlich 86, aber.
Nee, auch nicht.
Auch nicht.
86 war es Prost, 87 Menzel, 88 Senna. 89 Senna.
Also 89 doch auch, ja.
89 und 91.
Dann hat er nicht im Lotus gewonnen. Na nee, gut, siehst du, dann war ich ja auf der falschen Fährte und habe zu Recht keinen Punkt. So kann es gehen.
Ja. Schade.
Keine Gnade.
Aber ich habe versucht, dir zu helfen. Da kann man jetzt auch nicht sagen, ich hätte es nicht probiert.
Er war stets bemüht.
Ja. Also du jetzt. Damit steht es jetzt 6-4.
Es steht 5. Oh, Moment. Nee, steht 5-3. Es stand gerade 4-3. Es steht 5-3 für dich. Das Momentum schwingt wieder auf deine Seite, mein Lieber.
5-3, ja, stimmt ja.
Genau.
So, weil wir es mit Zahlen ja gar so gut haben, würde ich sagen, dann machen wir da einen Strich drunter und springen schnell zum zweiten Teil unserer Fahrerwertung.
Ja, noch mehr Zahlen.
Wir machen weiter mit Aston Martin. Die haben 44 Punkte auf dem Konto als Konstrukteur. Und da heißt es Fahrerduo Alonso, Qualifikation 19. Rennen 19. Und Lance Stroll, Qualifikation 13. Rennen 9. Also, wer ist denn da besser zurechtgekommen mit dem Update? Das darf ich dann gleich beantworten, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass wir jetzt umswitchen. Jetzt darfst du mal erklären, wie die Punkteverteilung da aussieht. Ich glaube, Fernando Alonso kommt ausnahmsweise immer schlecht davon bei uns beiden, oder?
Ja, also sein großes Problem war, dass er sowohl im dritten freien Training als auch in der Qualifikation gleich im Q1, also im dritten freien Training ist er gecrashed. Da war erstmal überhaupt unsicher, ob das Auto repariert werden kann bis zur Qualifikation. Und in Q1 ist er dann direkt mal durchs Kiesbett geräubert. Am Ende hat er dann das Rennen aus der Boxengasse gestartet und irgendwie ist er gar nicht zurechtgekommen. Hat er natürlich noch ein bisschen was herausgeholt, aber das war gar nichts und deswegen mache ich es auch recht kurz. Ich gebe dem lieben Fernando Alonso 3 Punkte. Es war nicht, im Rennen nicht eine absolute Katastrophe, aber der Rest war einfach seiner nicht würdig, wobei man auch nicht sagen kann, klar, diese Fehler, die dürfen ihm nicht passieren. Aber es war jetzt auch nicht komplettes Unvermögen. Also wenn er den Fehler nicht gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich deutlich weiter nach vorne gekommen. Aber er hat ihn halt mal gemacht. Ich hätte ihm auch 2 oder 1 Punkt geben können. Ich gebe ihm 3. Stroll, muss man ganz klar sagen, der hat es wesentlich besser gemacht. Quali 13., Rennen 9. mit dem Auto, das mutmaßlich nicht so wirklich gut funktioniert. Weiß ich nicht, ob es Alonso überhaupt besser hätte machen können, wenn er da die ganzen Fehler nicht gemacht hätte. Wahrscheinlich schon, muss man ganz klar sagen, aber faktisch nicht. Deswegen gebe ich Stroll 8 Punkte.
Sehr schön. Ich bin relativ nah bei dir. Fangen wir mal kurz mit Lance Stroll auch an. Ich bewerte auch seine ganze Leistung am Imola-Wochenende mit 8 Punkten. Da bin ich identisch zu dir. Ich denke, im Quali hätte er es ein bisschen besser machen können, da war mehr drin. Das ist sowieso ein bisschen die Paradedisziplin des Autos im Moment oder zumindest bisher gewesen vor dem Update. Das war im Quali-Trim deutlich schneller als im Rennen dann. Vielleicht hat es sich umgedreht, wir wissen es noch nicht ganz. Nach einem Rennen kann man jetzt keinen Trend ablesen. Auf jeden Fall ging es im Rennen dann nach vorne für ihn, nicht sehr weit, aber er hat ein sauberes, gutes Rennen gefahren. Ich denke, es war eins der besseren Wochenenden von Lance Stroll. Und er hat immerhin 2 wertvolle Pünktchen fürs Team geholt. Das ist immer Gold wert. Also, 8 Punkte für Stroll. Dem Alonso ziehe ich mal ein bisschen die Ohren lang. Er kriegt von mir tatsächlich 2 Punkte nur an diesem Wochenende. Und die 2 kriegt er auch nur dafür, dass er sich tapfer durchs Rennen gekämpft hat. Ja. Auch bei ihm war das Rennen dann letztendlich eine Testsession. Das hat das Team später dann auch so gesagt. Na gut, dann wollen sie halt Daten sammeln, wie das neue Upgrade so funktioniert, wenn es eh schon nichts bringt. Alonso hat sich dabei nicht großartig drüber beschwert. Er hat selber vergurkt. Er war kleinlaut tatsächlich für seine Verhältnisse an diesem Wochenende und das rechne ich ihm so ein bisschen hoch an, deswegen kriegt er 2 Punkte und nicht einen. Ansonsten war es ein Wochenende wirklich komplett zum Vergessen. Schade, ja. Also er kann es natürlich deutlich besser. Wir haben jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder vereinzelt solche Fehler von Alonso gesehen. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Weiß nicht, ob das so ein Altersding ist, ob er dann wirklich, vielleicht zu viel will. Oder ob der Aston Martin tatsächlich so schwer zu fahren ist. Er war ja auch letztes Jahr nach dem misslungenen Upgrade sehr, sehr bockig. Da hat Lance Stroll auch jetzt kürzlich gemeint, naja, das war letztes Jahr einfach komplett unfahrbar. Die haben das Auto überhaupt nicht in ein fahrbares Fenster bekommen. Kann sein, dass es ein Stück weit jetzt auch so war, dass der Alonso das halt ein bisschen überbügeln wollte mit seinen Skills. Ist in die Hose gegangen, passiert auch dem besten Mal. Leider passiert es ihm jetzt ein bisschen öfter. Ich hoffe, das ist kein Trend für die Zukunft. Trotzdem, 2 Punkte für Alonso von mir, 8 Punkte für Stroll und wir gehen zu Mercedes.
Mercedes mit Hamilton, der hat es in der Qualifikation auf 8 und im Rennen auf 6 geschafft. Russell auf 6 in der Quali und auf 7 im Rennen. Und ich gebe beiden 8 Punkte. Hamilton, wie eigentlich inzwischen immer, in der Qualifikation knapp, aber dann eben mal wieder von Russell geschlagen. Zeitlich sind sie wirklich nicht weit auseinander. Also wirklich streckenweise dann auch wirklich fast die identischen Zeiten. Also da sind dann wirklich nur Tausendstel, die da dazwischen sind teilweise. Und im Rennen macht es dann der Hamilton aber doch meistens eine Ecke besser. Man hat da jetzt auch wieder gesehen, hinten raus hatte die Reifen besser gemanagt. Die hatten ja beide und Russell ist ja sogar später, nee, Russell ist früher als Hamilton in die Box gegangen. Okay, das ist natürlich auch ein Faktor. Aber heißt natürlich, dass er theoretisch auch auf den Mediums hätte ein bisschen mehr Gas geben können, weil er da eben früher in die Box gegangen ist. Also kann man drehen und wenden, wie man will. Ich sehe es insofern ein besseres Rennen von Hamilton als von Russell. Und dann lässt sich Russell schon dann, obwohl er in der WM weiter vor Hamilton ist, aber lässt er sich aus meiner Sicht dann doch zu oft übertölpeln noch. Da ist er aus meiner Sicht halt dann doch nur ein Kategorie 1B-Fahrer aktuell, statt 1A. Und Hamilton wiederum, der sollte trotzdem auch mal schauen, dass er mal wieder ein Quali-Duell gegen Russell gewinnt. Weil auch wenn es immer ganz knapp ist, das wird ihn wahrscheinlich selber auch extrem fuchsen. Wobei, der Schmerz ist wahrscheinlich gelindert, wenn er daran denkt, dass er nächstes Jahr am Ferrari sitzt. Ja, aber ja. Mich interessiert deine Meinung. Was sagst du?
Ah, ich kann es sehr, sehr kurz machen. Ich bin grundsätzlich absolut bei dir. Auch von mir kriegen beide Piloten 8 Punkte. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich denke, George Russell war tatsächlich übers Wochenende der schnellere der beiden. Es war gar nicht so knapp im Quali. Also 0,25 Sekunden, also 2,5 Zehntel. Boah, ist jetzt nicht so wenig, der Unterschied.
Am Schluss ja.
Im Quali, ne? Ja, da hat der Russell schon rausgehauen, das war cool. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, Lewis Hamilton hat das Rennen dann besser gemanagt, die Reifen. Mehr war halt nicht drin für die beiden. Immerhin, George Russell hat dann aus der Not eine Tugend gemacht. Ja, seine Reifen, die ihm dann eingegangen sind, hat er nochmal kurz vor Ende gewechselt, war in der Box und hat dann immerhin noch die schnellste Runde gedreht und sich ein Pünktchen geholt dafür. Es geht voran. Ich denke, was beide mitnehmen können, ist, die hatten beide ein besseres Gefühl in Imola. Also durch die Entwicklungsschritte sind sie auch näher an die Spitze gekommen. Man sieht es jetzt noch nicht in den Platzierungen, weil es einfach super, super eng zugeht und ja, die Zuwächse, die sie an Leistung kriegen, dann noch nicht so zum Tragen kommen. Aber wenn beide Piloten schon mal ein besseres Gefühl haben fürs Auto, ist das ein gutes Zeichen. Lässt hoffen und Mercedes ist ja fleißig. Die bringen jetzt auch laufend, ich glaube, zu jedem Rennen auf absehbare Zeit kleinere Upgrades. Geht voran. Beide haben sich sehr wacker geschlagen. Mehr als die Plätze 6 und 7 im Rennen waren sowieso nicht drin. Sogar noch einen Platz schlechter, aber Perez ist dann hinten rausgefallen. Über den sprechen wir gleich noch. Sowohl Russell als auch Hamilton kriegen von mir wie von dir 8 Punkte und wir kommen zu McLaren.
Wir sind bei McLaren und die schauen folgendermaßen aus. Lando Norris Qualifikation, Dritter und Gunn Zweiter. Piastri, Qualifikation 2. Rennen, 4. Und mit der Gridstrafe natürlich dann, also das war vor der Gridstrafe, aber das ist ja entscheidend für die Leistung, ist ja, was er im Endeffekt rausgefahren hat, nicht mehr bestraft wurde. Und Piastri, Ich überdenke gerade mal vor dem Hintergrund meine. Ich gebe ihm tatsächlich nicht 9. Ich gebe ihm 8 und Norris 9. Weil ich muss sagen, Piastri hat ja, gut, vielleicht lag es auch eher am Renningenieur, aber er hat ja trotzdem Magnussen behindert in der Qualifikation. Und das ist halt ein Fehler, das sollte einem nicht passieren. Das passiert natürlich auch den besten Mal und jeder kann mal schlafen. Es ist ja auch super busy, teilweise auch auf so einer kurzen Strecke ist das nicht einfach, vor allem dann, wenn es dann ans Ende der Session geht. Nichtsdestotrotz ist es ein Fehler, der einfach nicht hätte sein müssen und dann wäre er halt von Platz 2 gestartet. So ist dann Norris 1 nach vorne gerückt und dem gebe ich 9. Hätte vielleicht sogar 10 bekommen können, wenn er den Start geklickt hätte. Dann hätte er nämlich das Rennen diktieren können und dann wäre es für Verstappen nicht so leicht gewesen, selbst mit dem schnelleren Auto. Das wäre interessant gewesen, aber es gibt ja noch viele Rennen, von daher deine Meinung jetzt.
Sehr cool, hast du alles richtig gesagt. Ich gebe beiden 9 Punkte tatsächlich, sowohl Oscar Piastri als auch Lando Norris. Ich sag dir auch warum. Oscar Piastri ist zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen gefahren hier auf dieser Strecke, genauso wie Nico Hülkenberg übrigens, das haben wir in den Highlights schon erwähnt. Und Oscar Piastri hat auf Anhieb in der Quali seinen Teamkollegen geschlagen. Er war schneller als Lando Norris. Also du hast es ja gesagt, er hat sich auf Rang 2 qualifiziert. Er hat dann nochmal 3 Strafplätze bekommen. Ich kreide ihm das nicht an. Das ist eine Sache, die liegt zu 99% beim Renningenieur. Mhm. Er muss sagen, Achtung, mach Platz, da kommt einer. Da hat das Team ein bisschen geschlafen. Sie wurden dafür bestraft. Was schade ist, denn Oscar Piastri hatte einen Raketenstart tatsächlich. Konnte er leider nicht umsetzen, weil er dann blockiert war. Er wurde von, also ne, beide Ferrari waren vor ihm links und rechts. Es gab kein Vorbeikommen, aber er hat selber gesagt, er musste vom Gas gehen, weil sonst wäre er einem draufgefahren. Jetzt stelle man sich mal vor, er wäre von Rang 2 gestartet, wie er sich qualifiziert hat. Er hätte diesen Raketenstart dann hingelegt und wäre an Verstappen vorbeigekommen. Hätte, wäre, wenn, zählt nicht, aber dann hätte er halt 10 bekommen, wenn er seinen Sieg geholt hätte, seinen ersten. Ja. So kriegt er von mir 9. Er hat sich super, super gut geschlagen. Und ja, war alles ein bisschen unglücklich für ihn dann im Rennen, wie es gelaufen ist. Aber die Pace war da und zwar auf Anhieb. Ja, und Lando Norris, du hast schon alles gesagt. Die 10 hätte er bekommen, wenn er tatsächlich Verstappen noch geschlagen hätte. Und ich gebe ihm auch so einen minimalen Punktabzug, dass er so knapp es auch war. Da ging es ja um 1000stel. Aber er ist hinter seinem Teamkollegen gelandet im Quali. Aber sein Teamkollege ist jetzt kein Nasebohrer, deswegen passt schon. Lando Norris, Oscar Piastri, 9 Punkte und wir gehen zur Scuderia Ferrari.
Ja, und eins muss man an der Stelle noch sagen, also wenn beide McLaren und potenziell auch absehbar beide Ferrari-Fahrer so stark sind, dann kann es halt auch mal sein, dass ein Max Verstappen vielleicht nur Fünfter wird und dann Profiteure dann auch direkt mal richtig Punkte gut machen können auf ihn.
Ja.
Also es wird noch interessant werden. So, aber Ferrari mit Charles Leclerc, Qualifikation 4., Rennen 3., Carlos Sainz, Qualifikation 5., Rennen 5. Und ich gebe dem Leclerc 9 und dem Sainz 7. Leclerc hätte es nicht besser machen können, glaube ich. An dem Wochenende war der Ferrari einfach nicht schnell genug, um mit den McLaren wirklich mitzuhalten. Er hat es probiert, hat nicht funktioniert. Ich schätze ihn grundsätzlich ebenso stark ein. Und er hat ein gutes Wochenende gehabt, wie jetzt ein Lando Norris oder ein Oscar Piastri. Hat aber eben nicht gereicht. Und Carlos Sainz ist dann schon eine ganze Ecke hinter ihm ins Ziel gekommen, auch zeitlich. Dass ich die Gap dieses Mal tatsächlich doch eine ganze Ecke größer. Also 7 für Sainz, 9 für Leclerc und ziemlich gespannt, dass
du schlecht. Ähnlich. Ja, ich gebe dem Leclerc ebenfalls 9 Punkte. Er hat sich super geschlagen. War immer vorne bei der Musik, er ist ja Mr. Konstant, er ist wieder in den Top 4 gelandet. Das war ja eine unserer im Kreisfragen vor einigen Ausgaben. Er ist super, wirklich die Konstanz in Person. Er liegt ja auch auf Rang 2 in der Gesamtwertung jetzt im Klassement. Hat sich da an Sergio Perez vorbeigearbeitet. Heimlich still und leise ist er auf jeden Fall immer dabei und sammelt sehr eifrig Punkte. Das kann im Lauf der WM noch sehr, sehr wertvoll werden. Also da macht der wirklich einen super Job. Allerdings, fehlen mir noch so ein bisschen die Highlights. Er ist immer vorne drin, aber er packt nie so den ganz großen Hammer aus. Weder was irgendwie krasse Überholmanöver angeht oder wieder so eine magische Runde im Quali. Das vermisse ich noch so ein bisschen. Dann würde ich ihm sehr gerne die 10 geben. Aber ich denke, auch 9 Punkte sind sehr, sehr viel. Die hat er sich verdient. Carlos Sainz gebe ich 8 Punkte. Da bin ich ein bisschen gnädiger als du. Rang 5 ist immer noch okay, ja, sowohl im Quali als auch im Rennen. Es geht super eng zu. Der Ferrari war vermutlich bestenfalls das zweit, vielleicht das drittschnellste Auto hier in Imola. Er ist da völlig im Soll damit, ja, mit einem 5. Rang. Und diesen fünften Rang hat er sich geholt, obwohl er tatsächlich mit den neuen Teilen gar nicht so gut zurechtkommt, wie man hört. Also er war nie zufrieden, das ganze Wochenende über hat er so ein bisschen gekämpft. Er kam dann nie wirklich auf einen grünen Zweig mit dem Setup und muss sich da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dran gewöhnen, wie sich das Auto jetzt verhält. In Anbetracht dessen ist ein fünfter Rang sehr, sehr gut und 8 Punkte von mir sind auch sehr, sehr gut. Und damit sind wir schon fast am Ende.
Red Bull. Wir sind bei Red Bull.
Wie weit geht die Schere da auseinander, Sebastian?
Erzähl. Lang drüber nachgedacht. Also Verstappen, Pole Position und natürlich Rennen gewonnen, da brauchen wir nicht drüber reden. Perez 11. und im Rennen, also in der Qualifikation und im Rennen 8. Ja, Verstappen, so knapp wie es auch immer, so knapp war es auch noch nie in dieser Saison, gebe ich ihm trotzdem 10. Denn gerade deswegen sogar, das Auto ist vor allem in der Qualifikation und auch in den freien Trainings ist er ja hochgradig unzufrieden gewesen damit.
Ja.
Das haben sie dann erst kurz vor knapp eigentlich halbwegs so hingeprügelt, dass es für Verstappen dann angenehm zu fahren war, im Fenster dessen, was er halt präferiert. Und er hat sofort abgeliefert. Und auch ein Charles Leclerc war ja eigentlich derjenige, wo es lange ausgesehen hat, dass er auf die Pole fährt und dann haut Verstappen halt mal wieder einen raus. Das ist so eine Qualität, die hat vielleicht früher Michael Schumacher gehabt in seinen besten Jahren, auch Mika Häkkinen und jetzt halt auch Max Verstappen. Und da ist er schon einer, der ja vielleicht nur mit ganz wenigen irgendwie in einem Atemzug genannt werden kann im aktuellen Grid. Ich würde sagen, an einem guten Tag Leclerc. Und dann wird es auch schon relativ dünn. Also die Kandidaten, die vielleicht sonst in Frage kommen würden für Top-Qualifier, die sind in zu schlechten Autos oder zu inkonstant oder außer Form, was das Qualifikationsgame angeht. Und bei Perez, der kriegt natürlich keine 10 von mir, nicht bei so einem Wochenende. Ich wollte ihn eigentlich erstmal schlechter bewerten, aber dann habe ich mich besonnen und habe mir gedacht, naja, er hat schon auch sehr stark wieder die Teamplayer-Runde angenommen, nachdem er das Qualifikation so verpatzt hat, genauso wie ich gerade meinen Satz. hat dann im Rennen wirklich sehr teamdienlich das Ganze runtergezogen. Hat dann noch viele von den hinterherfahrenden Autos, also sprich Ferrari und so weiter und so fort, möglichst behindert. Ist ihm nicht gut gelungen, weil die Reifen schon sehr abgefahren waren, aber er hat es gemacht. Und danach hat er ja nochmal ein bisschen Aufholjagd gestartet und ist immerhin noch 8. geworden. Also keine Glanztat, aber ich gebe ihm 6 Punkte.
Ja, ach, nice. Lass mich auch gleich mit Perez anfangen. Ich bewerte ihn einen Hauch schlechter. Ich gebe dem Sergio Perez 5 Punkte. Tatsächlich kreide ich ihm da mal wieder die Schwäche im Qualifying an. Das geht nicht. Also selbst wenn der Red Bull nicht das stärkste Auto gerade ist, aber das geht nicht, dass der im Q2 rausfliegt. Ich hoffe inständig, dass wir dann nicht wieder so einen Rückfall sehen in den Sergio Perez des letzten Jahres, der dann nach vier Rennen, glaube ich, war es damals,
einbricht,
ziemlich eingebrochen ist und dann in eine Abwärtsspirale gekommen ist. Hoffen wir mal für ihn, dass es jetzt ein einmaliger Ausrutscher war. Sonst ist sein Sitz vielleicht doch nicht so sicher, wie er eigentlich im Moment scheint oder bisher schien. Mal gucken, Teamplayer-Rolle, wie du sagst, ja, schon. Aber dann auch Rang 8 im Ziel hinter beiden Mercedes ist eines Red Bull aktuell tatsächlich nicht würdig. Der muss eigentlich mindestens vor beiden Mercedes dann noch landen. Wenn er schon schlechter abschneidet als sein Teamkollege, dann dürfen aber auch im schlimmsten Fall vielleicht Ferrari und McLaren dazwischen sein, sonst keiner. War keine großartige Leistung, war jetzt aber auch keine Vollkatastrophe. 5 Punkte ist ein gesunder Mittelwert. Den kriegt er von mir. Max Verstappen, was soll man da sagen? Auch ich gebe ihm 10 Punkte. Ich habe es in den Highlights auch schon erwähnt. Sowohl die Pole als auch der Sieg im Rennen gehen zu 100% auf sein Konto. Das Auto war nicht gut an diesem Wochenende. Es war nicht das schnellste Auto. Und er hat es halt trotzdem wieder auf den Punkt gebracht und alles irgendwie so am Limit hinbekommen, dass es am Ende dann doch noch reicht. Wie knapp auch immer. Das ist ihm, glaube ich, aber ziemlich egal. Hauptsache, er sammelt da die 25 Punkte ein und den größten Pokal und dann geht er zufrieden nach Hause. Also 10 von 10 für Max Verstappen, ganz klare Geschichte. 2 kleine Sachen noch am Rande. Er hat mit der Pole in Imola auch tatsächlich ausgerechnet in Imola den Rekord von Senna eingestellt, von 8 aufeinanderfolgenden Pole Positions. Das kam auch zur Sprache in der Übertragung, war auch wieder so ein kleines Augenzwinkern und wieder eine dieser kuriosen Geschichten, die dann so in der Geschichte einfach passieren, ja. Dass er ausgerechnet in Imola wieder so einen, ja, Rekord einstellt, der eben mit Senna da in Verbindung steht. Ah, ja, die Formel 1. Und zweite Randnotiz, Max Verstappen hat ja sogar noch ein Rennen gewonnen am Wochenende. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, er ist parallel, ja, am gleichen Wochenende die 24 Stunden vom Nürburgring mitgefahren, ja. Und zwar in iRacing. Also es ist ein virtuelles Sim-Racing-Event. Er hatte seinen ganzen Simulator im Motorhome aufgebaut, wahrscheinlich in der High-Speed-Internet-Verbindung irgendwie auf dem Dach. Und er saß halt wirklich immer mal wieder für 1, 2, 3 Stunden vor der Flimmerkiste und hat da seine Runden abgespult tatsächlich. Er fährt ja da in einem Team, das, ja, Team Redline. Da ist er, glaube ich, auch irgendwie beteiligt. Vielleicht gehört ihm das sogar. Ich glaube, das gehört ihm mittlerweile sogar. Ja, und mit seinen Kollegen hat er dann einfach auch noch den Sieg bei den 24 Stunden vom Nürburgring geholt. Der Kollege ist einfach nicht aufzuhalten.
Vollblutracer, egal Sinne, ob virtuell oder echt, ja.
Genau. Er übt ja im einen für das andere. Man kann schon gar nicht mehr sagen, ob er am Simulator für die Formel 1 übt oder in der Formel 1 für den Simulator, glaube ich. Völlig verrückter Typ. Ja, 10 von 10 hat er sich verdient. Wie seht ihr denn die ganze Geschichte? Geht ihr d'accord mit unseren Bewertungen? Seht ihr irgendwas eklatant anders? Waren wir hier zu streng? Waren wir hier vielleicht ein bisschen zu... milde. Wie sagt man denn da? Zu
was? Milde.
Milde, ein schönes Wort. Waren wir zu milde, waren wir zu streng, wie auch immer. Sagt es uns gerne in den Kommentaren, schreibt uns auf Instagram, kommentiert alles Mögliche, was wir so von uns geben. Teilt unsere Videos, teilt unsere Podcasts, bleibt uns wohlgesonnen. In diesem Sinne, berühmte letzte Worte, Sebastian, hast du was hinzuzufügen?
Nächsten Sonntag ist ja schon der Monaco GP, da kann er dann den Rekord von Senna dann nicht einstellen, sondern brechen. Letztes Jahr ist er auch auf Pole gewesen, das heißt, es wäre die 9. Folge, ja. Schauen wir mal, ob es soweit kommt. Was auf jeden Fall kommt, ist unsere Vorschau auch. Haltet danach Ausschau und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's besser. Ciao.